Hund im Netz.
Wir sprechen über Online-Marketing für Hundeunternehmen und wir sind Birgit Imhof
und Sarah Menges. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile, ich kann es selbst schon gar nicht glauben, der 21. Folge von Hund im Netz. Schön, dass du da draußen auch heute wieder dabei bist. Wir haben heute den 9. September und die liebe Birgit ist gerade im Urlaub. Da bin ich ganz neidisch. Sie ist aber heute für diese Folge natürlich trotzdem dabei. Ich verrate dir aber erstmal, worüber wir heute in dieser Folge sprechen wollen. Wir sprechen heute über das wunderschöne Thema, das wunderschöne Thema Umgang mit Hatern. In fachlicher formuliert über Kundenreaktionsmanagement. Weil vielleicht kennst du das auch, wo auch immer du Marketing machst, ob du einen Blog hast, ob du auf den sozialen Medien bist, ob du Flyer verteilst, was auch immer, ob du einen Stand auf irgendwelchen Tiermessen hast oder auf irgendwelchen offenen Tagen bei Tag der offenen Türen, so nennt man das bei Tierheimen. Manchmal gibt es einfach Leute, die müssen so gefühlt überall ihren Senf dazugeben, meistens weniger qualifizierten Senf, kann fachlicher Senf sein, irgendwelche Meinungen, die sie aufgeschnappt haben. Das kann einfach völlig unbegründeter Hate sein. Das kann eigentlich alles sein. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und ich habe natürlich auch, du kennst uns mittlerweile, du kennst unseren Podcast mittlerweile, wieder eine Geschichte aus eigener Erfahrung mitgebracht. Und zwar spulen wir mal zurück ungefähr auf September letzten Jahres, also mittlerweile auch schon fast ein Jahr her. Und da bin ich zu der Zeit, bin ich auf Instagram relativ oft live gegangen. Live gehen für alle, die das nicht wissen, wobei das Wort erklärt das eigentlich von selbst, bedeutet, man ist live, sprich, es gibt nicht die Möglichkeit, hinterher irgendwas rauszuschneiden oder was 10-mal zu sagen. Oder seinen Gesichtsausdruck zu verbessern. Es ist halt live und wenn man halt dumm ausgesehen hat, in dem Moment hat man halt dumm ausgesehen. Und diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen und die mich schon länger kennen, die wissen, es ist mir mittlerweile scheißegal, verzeiht meine Wortwahl wie immer, es ist mir mittlerweile scheißegal, ob ich geschminkt bin in meinen Stories, ob ich gebürstet bin, wobei bürsten tue ich mich tatsächlich meistens, ob ich, keine Ahnung, mega verquollene Augen habe, ob ich gerade einen Pickel habe oder was auch immer. Ich sage immer, das ist halt mein Gesicht und wenn es dir nicht passt, ja sorry, dann verpiss dich halt, ne? Ihr kennt meine Sprache mittlerweile. Auf jeden Fall, wie gesagt, war ich im September öfter mal live und hatte mir auch, da gehört noch eine kleine Hintergrundgeschichte dazu, vor kurzem einen, wenn ich jetzt Udi sage, dann weiß kein Mensch, was ich meine. Es ist auf jeden Fall, es ist wie eine Decke mit Ärmeln, die man anzieht, die bodenlang ist, die man quasi drüber zieht, wenn einem kalt ist. Und die hatte ich mir gekauft und hatte vorab meine Follower abstimmen lassen, was für ein Motiv ich mir kaufen soll. Und meine Follower haben sich für ein lila Udi mit Faultieren entschieden. Warum ich dir das jetzt erzähle? Weil ich an diesem Tag, wo ich eben live gegangen bin, da saß und dachte, eigentlich habe ich keine Lust, mich zu schminken. Und irgendwie wäre es doch auch lustig, wenn ich es mal anders mache als sonst. Komm, ich ziehe einfach diesen Faultier-Deckenüberwurf, wie auch immer man das nennen möchte, ich ziehe den einfach in meinem Live an. Und hatte das davor auch in meinen Instagram-Stories noch schön abgefragt und hatte gesagt, hey, ich gehe heute ja live, wie findet ihr das? Findet ihr das lustig, wenn ich mein Udi anziehen soll oder findet ihr das irgendwie kacke? Und habe dann abstimmen lassen. Und bis zum Beginn des Lives habe ich eben gewartet und als ich dann reingeschaut habe, habe ich gesehen, 99% der Leute, die meine Stories angesehen hatten, hatten auf "Zieh dein Faultier-Deckenüberwurf an" geklickt und nur mein Mann hatte auf "Nee, zieh dich normal" angeklickt. Das war eine Unterhaltung mit meinem Mann wert später, aber dazu kommen wir heute nicht mehr. Auf jeden Fall, weil ich natürlich dann auf meine Follower hören wollte, habe ich diesen wunderschönen Faultier-Deckenüberwurf-Udi für mein Live angezogen und fand es auch irgendwie lustig, das am Anfang des Lives nochmal zu thematisieren und zu sagen, hey, ihr habt dafür abgestimmt, deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Und aka nochmal, Nur mein Mann hat dagegen gestimmt. Ist mir egal. So im Sinne habe ich das ein bisschen aufgezogen. Ich fand mich super lustig. Meine Follower fanden es super lustig. Kamen sehr, sehr gute Reaktionen. Bis auf eine Person, die in dem Live dabei war und die auch hinterher das abgespeicherte Live, da kann man ja nochmal separat kommentieren, nochmal kommentiert hat. Die hat nämlich gemeint, dann die ganze Zeit ihren Senf dazugeben zu müssen und so Sachen zu schreiben wie, ist voll unprofessionell. Hättest du mal lieber auf deinen Mann gehört? Nee, das geht gar nicht mit dem Faultier-Deckenüberwurf-Ding. Und das ging das komplette Live über, so etwa im 2-Minuten-Rhythmus, hat mich tierisch abgefuckt. Und wie gesagt, hinterher hatte ich das Live dann abgespeichert. Und auch da hat diese Person gedacht, sie muss noch fröhlich ihren Senf dazugeben und nochmal schreiben, wie unfassbar unprofessionell es von mir war, dieses Faultier-Deckenüberwurf-Ding anzuziehen. Auf jeden Fall, warum ich dir das jetzt erzähle. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Hatern. Oder sagen wir es mal ein bisschen abgeschwächt, von Kritikern. Das klingt vielleicht ein bisschen neutraler. Und konstruktive Kritik ist ja auch immer schön und gut, aber Leute, die dich dann persönlich angreifen, die deinen Charakter angreifen, die deine Art angreifen, da muss ich sagen, da hatte ich schon ganz schön mit zu knabbern, ranzuknabbern. Und das ist mir auch nicht so leicht gefallen, das hinterher irgendwie abzuhaken und nicht mehr dran zu denken, weil ich die ganze Zeit dachte, es kann dir doch scheißegal sein, du Hannelore da draußen, ob ich jetzt ein Faultier-Udi anhab oder ob ich nackisch bin, wobei nackisch Instagram-Richtlinien wäre problematisch gewesen. Auf jeden Fall, das war meine Einführungsgeschichte und jetzt habe ich einen ziemlich langen Monologteil gerade gehabt. Jetzt würde ich aber mal gerne von dir wissen, Birgit, hattest du denn auch schon mal, ich sag jetzt mal, Begegnungen mit Kritikern oder Hatern, egal ob die dich persönlich, charakterlich angegriffen haben oder dein Angebot, deine Programme. Und hallo.
Hallo erstmal. Ja, krasse Geschichte. Also bei mir hätte das ja auch erstmal voll in die Imposter-Schublade reingepasst und es hätte mich mega angetriggert. Und so geht es mir tatsächlich heute auch immer noch ab und zu, je nachdem, was für Kommentare ich so bekomme. Und ich kann dir sagen, ab dem Moment, wo man anfängt, Werbeanzeigen zu schalten, also wo man halt nochmal noch sichtbarer wird, da wird das richtig übel. Also es gibt eigentlich kaum eine Anzeige von mir, wo nicht irgendwer irgendwas total Blödes drunter geschrieben hat. Weil natürlich mein Thema, was ich da halt nach draußen gebe, immer ist irgendwie, erfüll dir doch deinen Wunsch und arbeite mit Hunden. So, das geht da ja immer um ein Herzensthema. Und da gibt es die Leute, die auf sowas aufmerksam werden und die dir dann halt die Klassiker um die Ohren hauen, dass man damit eh kein Geld verdienen kann. Klar, mit Hundestreicheln Geld verdienen, haha, das würde ich auch gerne machen und so. Ja, und der letzte aktuelle Kommentar, an den ich mich erinnere, war so in die Richtung, was soll dieses Posting, du willst doch eh nur Geld verdienen. Das fand ich richtig geil, weil zum einen, ja, also, ne, was glaubt der denn, wofür so eine Anzeige ist? Also, wenn man halt ein Unternehmen ist und eine Anzeige schaltet, klar geht es darum, Geld zu verdienen, wobei das ja nicht mein Inhalt, mein Angebot schwächt, aber es ist natürlich schon erstmal ein Schuss vor den Bug, wenn man sowas liest. Und auch, ja, es ist auch immer schwierig, sich dann erstmal wieder zu sammeln und zu überlegen, was man da überhaupt mitmacht, also wie man damit halt umgehen möchte. Das ist schon wirklich krass. Und ich habe mal zurückgedacht in Vorbereitung auf unsere Folge und ich habe mich noch an die Anfangszeit erinnert, wo ich, bevor ich gegründet habe und so mit meinem Umfeld auch darüber gesprochen habe, was ich vorhabe, das war auch eine Phase, wo ich echt ein Bullshit-Bingo hätte draus machen können, weil genau diese Sachen halt kamen, die man halt nicht hören möchte, wenn man gründen möchte. Und natürlich auch da wieder die Klassiker, die wir in der Hundebranche halt so hören. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich so ist, egal welchen Beruf man machen möchte, wenn man sich selbstständig macht, dann triggert man, glaube ich, bei anderen Menschen irgendwie dieses Ding, dass man ja so unfassbar mutig ist, weil man jetzt einen großen Schritt wagt. Und da gibt es entweder die Leute, die richtig Bock haben, dich zu supporten, also die dir ihren Zuspruch geben und die dir nur das Beste wünschen, oder ja, halt die Leute, die dir so richtig einen vor den Bug schießen. Das ist echt, ja, total unangenehm einfach.
Ich finde es aber auch krass, gerade was du gesagt hast oder erzählt hast, dieses, du willst doch sowieso nur Geld verdienen. Das ist irgendwie in der Online-Marketing-Welt, in der Selbstständigkeitswelt, finde ich, das ist irgendwie ganz anders als in Anführungszeichen im echten Leben. Weil überleg mal, du würdest jetzt von deinem lokalen Pizzalieferdienst einen Flyer in den Briefkasten bekommen. Da denkst du doch auch nicht so völlig erbost. So ein Piep, der will doch nur Geld verdienen. Warum wirft der mir den Flyer in den Briefkasten? Also das ist doch irgendwie ganz normal, dass man Werbung für sich und sein Angebot macht.
Aber das Beste daran habe ich noch nicht erzählt. Ich habe halt, weil das so absurd war, also natürlich hätte ich jetzt da drunter schreiben können, Alter, was denkst du denn, was ich hier tue? Wäre nicht besonders sympathisch gewesen, auch vor allem für die Leute, die die Anzeige mit Interesse angucken. Ich hätte auch anfangen können, mich zu erklären oder was man dann halt so macht, ja, auf diesen Kommentar eingehen. Das hätte aber alles ja nur irgendwie, wäre ins Leere gelaufen, weil bei diesem Kommentar ja wirklich total offensichtlich war, dass es nur um reine Provokation geht. Ich hatte also noch die Möglichkeit, das einfach zu ignorieren, den Kommentar zu löschen oder ihn unsichtbar zu schalten. Und irgendwie gefiel mir das alles nicht so richtig. Und ich habe gedacht, okay, ich lasse jetzt erstmal die Zeit spielen. Und was dann richtig, richtig geil war, war, dass 2 oder 3 meiner Auszubildenden, denen ist die Anzeige anscheinend auch ausgespielt worden. Und die haben dann auf seinen Kommentar geantwortet, und zwar mit richtig krassen Testimonials, wie toll sie doch die Ausbildung fanden und was der Typ denn überhaupt will und so. Das war richtig, richtig cool. Aber das Glück hat man natürlich nicht immer. Man muss allerdings dazu sagen, dass es in der Regel schon Leute gibt, die halt sehen, wenn da irgendwas Unqualifiziertes kommt. Und man denkt ja immer im ersten Moment, man muss jetzt sofort irgendwas tun, aber mit ein bisschen Glück regeln das dann die Leute, die einem folgen, schon für einen.
Ja, das ist natürlich das Optimum und ist ja auch schön, dass man dann nochmal sieht, hey, die Leute stehen hinter mir, auch ohne, dass man die jetzt drauf ansetzt, sage ich jetzt mal. Und das ist auch richtig, richtig cool. Ich glaube, was du auch gerade schon angesprochen hast, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, mit so einem Kommentar umzugehen. Das ist eben einerseits Zeit spielen zu lassen und zu warten, ob jemand anderes quasi für dich antwortet in dem Sinne. Ich bin, glaube ich, immer eher der Mensch, ich versuche mit Sarkasmus zu reagieren. Ich glaube auch ein bisschen, weil man doch gerade von so Dingen, die jetzt nicht mein Angebot betreffen, weil wenn mir jemand schreibt, deine 1-zu-1-Session ist mir zu teuer, du blöde na gut, jetzt ist falsch formuliert, wenn jemand sagt, was denkst du dir überhaupt, dein 1-zu-1 so viel Geld zu nehmen? Das ist mir ehrlich gesagt egal. Beziehungsweise das geht mir nicht so nahe, aber wenn einer den Charakter angreift, das Aussehen angreift, klar, das trifft einen schon. Und da versuche ich dann eben mit Sarkasmus zu reagieren, um aber auch so ein bisschen zu überspielen, dass es einen doch verletzt. Weil ich glaube, wenn man dann das zugibt, dass man dadurch verletzt wird, beziehungsweise auch indirekt zugibt, indem man anfängt, ins Verteidigen zu kommen, sich versuchen rechtfertigen, super lange auf den Kommentar einzugehen und sich irgendwie schützen zu wollen oder im noch unidealeren Fall dann gegenzuschießen und quasi auf Angriff zu gehen und zu sagen, hö, dann wenn du mich fertig machst, mache ich dich halt auch fertig. Das sind so die Varianten, die nicht so gut sind. Ich persönlich reagiere dann mit Sarkasmus. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst. Ich mache das zumindest immer so, wenn ich neue Restaurants suche oder auch sonst irgendwie Hotels oder was auch immer, lese ich mir immer fröhlich die Google-Rezensionen durch. Und ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlimm, wenn da auch mal ein paar schlechte Bewertungen dabei sind, weil Geschmäcker sind verschieden und dem einen gefällt es halt und dem anderen nicht. Ich schaue mir aber gerne an, wie die Leute auf diese negative Bewertung reagieren. Und Das ist auch schon manchmal ganz schön lustig, wie die Leute darauf reagieren. Und da merkt man aber auch ganz schnell, was sind das für Menschen und sind das Menschen, wo ich auch hingehen wollen würde. Birgit, wie machst du das denn, wenn du jetzt nicht andere Leute übernehmen lässt? Das hört sich jetzt negativ an, so meinte ich es aber gar nicht. Antwortest du eher, also gehst du dann ins Rechtfertigen, erklärst du dich oder was machst du im Normalfall?
Ja, das ist ganz unterschiedlich und so ein richtiges Standardrezept kann ich dafür eigentlich auch nicht geben. Also über eine Sache haben wir eben schon mal gesprochen, die ich wichtig finde. Das ist allerdings jetzt mehr so ein psychologisches Ding. Wenn du merkst, dass dich ein Kommentar triggert, dann ist es super wichtig, dass du nicht sofort antwortest, egal ob du jetzt Typ Sarkasmus bist oder nicht, sondern bring dich erstmal wieder zurück auf ein Level, wo dein Verstand wieder funktioniert und wo du nicht auf Angriff oder Flucht unterwegs bist. Denn so schön das alles ist und so cool auch Personality in Social Media ist, wir dürfen nicht vergessen, dass das unsere Plattform ist, auf der wir Werbung machen wollen und wo im Prinzip jeder Satz, den wir setzen, auch wenn wir uns entscheiden, authentisch zu sein, aber jeder Satz, den wir setzen, sollte sitzen und nicht irgendwie so dahingeschrieben und dann in 5 Minuten, ach du Scheiße, ich hätte das doch lieber anders geschrieben. Das ist ja bei Instagram, soweit ich weiß, sowieso nicht möglich. Bei Facebook wäre ja möglich, dass man einen Kommentar noch bearbeitet, aber genau das wird halt von solchen Leuten dann auch noch beäugt und kommentiert und dann wird die ganze Blase immer größer. Man muss sich halt bei dieser Sache auch bewusst sein, was zumindest was Facebook angeht, ich nehme an, das gilt aber für Instagram genauso, dass wenn unter so einem Kommentar richtig viel los ist, deshalb hatte ich mich bei der Anzeige auch darüber gefreut, dass ausgerechnet meine zufriedenen Kunden geantwortet haben, das befeuert natürlich den Algorithmus und führt dazu, dass dann dieses Posting noch häufiger ausgespielt wird oder bei Facebook sogar, dass dann die Antwort, worauf die vielen Kommentare kamen, weiter oben angezeigt wird. Das heißt, wenn jemand Fremdes die Anzeige ausgespielt bekommt, sieht der sofort den Hater-Kommentar. Und dann ist natürlich entscheidend, was steht da drunter. Und Thema Sarkasmus. Ich bin da so für mich so ein bisschen vorsichtig, weil ich einfach auch weiß, dass ich also im Privatleben, wenn ich ziemlich schlagfertig, wenn mir jemand irgendwie blöd kommt, dann habe ich den sehr schnell auch wieder mundtot gemacht. Das ist aber nicht immer günstig für die Gegenseite und das ist auch nicht unbedingt etwas, wie ich gerade schon sagte, in Social Media sollte halt jeder Satz sitzen und sollte halt darauf einzahlen, dass man dich gut findet. Also nicht im Sinne von People-Pleasing, sondern dass man sieht, hey, die Person passt zu mir, das Angebot passt zu mir und ich finde gut, wie die halt auch mit ihren Leuten kommuniziert. Ich hole jetzt gerade sehr weit aus auf deine Frage, Sarah. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich sagte ja, ich kann da nicht so in einem Satz drauf antworten. Ich habe mit Sarkasmus und auch mit Ironie manchmal das Problem, dass man sehr wohl merkt, dass die Person angegriffen wurde. Weil mit Sarkasmus und Ironie reagieren wir ja nur dann, wenn jemand einen Treffer versenkt hat. Und das ist das, was ich manchmal daran schwierig finde. Das kommt jetzt auf die Qualität des Kommentars an, wenn der so oberflächlich ist, wie das, was ich gerade eben als Beispiel nannte, du willst doch eh nur Geld verdienen, da fällt einem ja bald nichts anderes drauf ein. Und das ist ja, glaube ich, hoffe ich, an dich da draußen auch kein Kommentar, der dir wirklich zu Herzen geht. Der schwächt dich zwar vielleicht in dem Moment, weil du denkst, boah krass, ich glaube, die nehmen mein Angebot nicht ernst oder so. Aber wenn du diese Pause, die ich eben angesprochen habe, reinbringst, bis du dich wieder gesammelt hast, dann wirst du mit Rationalität im Kopf denken, was will der mir überhaupt? Der hat überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da tue. Und du wirst wahrscheinlich auch sowas sagen wie, ja, was erwartet der? Es ist mein Unternehmensaccount. Natürlich mache ich hier Werbung. Natürlich will ich Geld verdienen. So, jetzt nochmal zurück zu der Frage, was tue ich? Wie gehe ich mit Kommentaren um? Ich fahre eigentlich immer ganz gut damit, mir im ersten Schritt zu überlegen, was an dem, was die Person da geschrieben hat, ist positiv. Also ganz oft ist es ja so, das sind ja nicht immer nur kurze Hauptsätze, sondern manchmal ist es ja ein etwas längerer Satz, so nach dem Motto, ja, find ich ganz cool das Angebot, aber kann man damit überhaupt Geld verdienen? Wobei das ist jetzt nicht so hatermäßig, aber das ist jetzt mal als Beispiel, um zu gucken, was ist an diesem Satz positiv. Und an diesem Satz wäre positiv, dass die Person anerkennt, dass das Angebot gut ist. Und das ist das Erste, worauf ich mich beziehe. Ich bedanke mich dafür oder ich bestätige, cool, dass dir mein Angebot gefällt. Und dann kann ich auf die anderen Sachen eingehen. Wenn eine Aussage nur komplett negativ ist und ich mich aber nicht äußern möchte, weil ich vielleicht die Diskussion kurz halten möchte, weil ich merke, manchmal merkt man das ja schon, wenn jemand so schreibt, der will nur, dass das alles sich aufbläht, dann ist es auch möglich, einfach nur sowas zu schreiben wie Danke für deine Meinung. Punkt. Das ist natürlich, auch da muss man wieder hingucken, wie wirkt das? Wirkt das angepiekt oder wirkt das selbstsicher? Es kommt so ein bisschen auf den Kontext an. Wenn jemand unter dein Posting schreibt, ja, ist ja ganz schön und gut, aber wer soll das bezahlen? Dann wäre in diesem Satz die positive Aussage oder zumindest sowas Ähnliches, es ist ja nicht ganz positiv formuliert, aber die Person erkennt an, dass das Angebot gut ist. Und das wäre das, was ich mir erstmal rausnehme, um Bezug auf die Nachricht zu nehmen. Das ist ganz wichtig, denn wir wollen, wenn wir irgendwas kommentieren, egal ob wir Hater sind oder irgendwelche komischen Leute oder ob wir mit Goodwill unterwegs sind, wir wollen erstmal gesehen werden. Und wenn dann als Antwort kommt, schön, dass dir mein Angebot gefällt, dann fühle ich mich erstmal gesehen. Und dann kann ich als Unternehmerin nach diesem Satz auf das Bezug nehmen, was negativ war. Zum Beispiel auf zu teuer. Bei zu teuer muss man immer so ein bisschen hingucken, geht es der Person wirklich darum, dass sie das nicht bezahlen kann? Oder geht es da wirklich um den Angriff und um Grenzen austesten und um gucken, wie reagiert die Person darauf? Wenn es ums Portemonnaie geht, also wenn die Person wirklich einfach die Sorge hat, dass sie es nicht bezahlen kann, dann sollte man das schon ernst nehmen und dann dazu, das würde jetzt heute zu weit führen, aber dazu gibt es das Thema Einwandbehandlung. Da kannst du vielleicht mal recherchieren oder dich für unseren Online-Kurs anmelden. Da werden wir das Thema auch nochmal aufgreifen. Es gibt tatsächlich richtige Strategien, wie man mit sowas umgehen kann, wenn jemand eine ernsthafte Sorge hat, weshalb das Angebot oder das Posting nicht gut gefunden wird. Reine Provokation muss niemand großartig ernst nehmen. Und bei reiner Provokation ist auch Vorsicht geboten. Je tiefer du da reingehst, desto mehr provozierst du nur, dass du irgendwann an dem Punkt bist, wo irgendjemand deine Rechtschreibung korrigiert oder sagt und guck mal das Profilbild und dann ist eh schon alles zu spät. Manchmal reicht es aus, sowas zu schreiben wie Danke, dass du dich an der Diskussion beteiligt hast oder vielen Dank für deine Meinung, um einfach selbstsicher einen Strich drunter zu setzen. Wichtig ist, wenn du sowas schreibst und ansonsten gar nicht auf das Kommentar der Person eingehst, dass du dann für dich auch einen Strich setzt und dich danach nicht immer wieder anträgern lässt, in die Diskussion einzusteigen. Weil dann wird es für dich unglaubwürdig. Ja, Sarah, es war jetzt ein bisschen lang. Habe ich deine Frage beantwortet?
Definitiv. Und ich glaube, wir haben jetzt sehr viel drüber gesprochen, was passiert oder was du machen kannst, wie sich das anfühlt, wenn irgend so ein Hans Wurst meint, seinen Senf dazugeben zu müssen. Worüber wir aber unbedingt heute auch noch sprechen wollen, ist das Thema, was ist denn, wenn jemand sich begründet beschwert, weil das kann natürlich auch passieren, begründet im Sinne von nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern begründet im Sinne von, es ist eine Kundin, die zum Beispiel bei dir im, wir machen ja immer gern das Maulkorb-Training-Beispiel, die bei dir im Maulkorb-Training war, keine Ahnung, 7 Wochen, einmal die Woche Training, und nach 7 Wochen kommt die dann eben her, per E-Mail, per Telefon, direkt, was auch immer, und beschwert sich. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die passieren kann. Und ich weiß, dass dann ganz viele sofort denken, oh Gott, mein Angebot ist schlecht. Oh Gott, es ist meine Schuld, dass die Kundin jetzt Ergebnis XYZ nicht erreicht hat. Und oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Das Ding ist aber, wir stecken nicht immer drin. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, und ich hoffe, ihr da draußen nickt jetzt alle fröhlich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir alle in unseren Angeboten, egal ob online oder Präsenz, Einzel oder Gruppe oder was auch immer, immer unser Bestes geben und wirklich auch unser Herzblut da reinstecken und wirklich versuchen, unseren Kundinnen und Kunden weiter zu helfen. Trotzdem kann es sein, dass die Kundin durch Wahrnehmung eures Angebotes nicht zum Erfolg kommt, keinen Erfolg hat. Das ist aber erstens keine Kritik an dir als Person und zweitens auch nicht zwingend eine Kritik an deinem Angebot. Ich weiß, wenn jetzt jemand kommen würde, stell dir vor, du hast dein Maulkorb-Training, dann nach 7 Wochen kommt eben die Petra und sagt, hey, sorry, das war voll doof, ich habe überhaupt keinen Erfolg, mein Hund, der ist mit dem Maulkorb, funzt immer noch nicht. Was du dann bitte nicht machst, ist sowas wie, ja, aber Petra, du hast ja auch nie aufgepasst und ich habe genau gemerkt, dass du bei 3 der 7 Termine eigentlich nur am Handy warst und dann bist du auch selber schuld, wenn du nicht ans Ergebnis kommst. Das ist so eine natürliche Abwehrhaltung, die ich auch verstehe, die macht es aber nicht besser, weil was dann passiert ist, Petra fühlt sich wiederum angegriffen, fühlt sich nicht gesehen, fühlt sich nicht ernst genommen. Es entspannt und deeskaliert die Situation überhaupt nicht. Petra steigert sich noch mehr rein und es gibt einfach mega den Beef. Catfight. Machen wir einen Catfight draus. Was kannst du also machen, wenn jetzt Petra zu dir kommt und sagt, ey, dein Maulkorb-Training, sorry, hat nicht funktioniert. Ich krieg meinen Hund immer noch nicht in den Maulkorb rein. Fang nicht an, dich zu rechtfertigen, sondern versuch viel eher, die Situation zu entspannen und eine Beziehung zu Petra aufzubauen. Nicht im Sinne von, du führst Petra jetzt auf ein Date aus und machst ihr dann einen Heiratsantrag, sondern im Sinne von, okay, ich sehe dein Problem, ich verstehe das, danke, dass du mir das sagst. Was brauchst du denn jetzt von mir? Also was wünschst du dir denn jetzt? Wie kann ich dir jetzt noch helfen, um dir zu helfen, das Ziel zu erreichen, damit du dich besser fühlst, was auch immer? Bedeutet nicht, du musst der Petra jetzt 3 Einzelstunden schenken, weil du sagst, oh Gott, die hat ihr Ziel nicht erreicht. Aber durch Gegenfragen, durch Rückfragen, was hättest du dir anders vorgestellt? Was hättest du dir gewünscht? Was brauchst du denn jetzt noch von mir? Gibst du der anderen Person das Gefühl, sie zu sehen, sie ernst zu nehmen und ihre Kritik eben auch ernst zu nehmen und nicht zu sagen, du bist mir scheißegal, du bist selber schuld? Ich muss dazu sagen, ich bin in der glücklichen Situation. Ich hatte das noch nie, dass sich jemand über meine Produkte beschwert hat. Aber selbst wenn es so wäre, nehmt das nicht persönlich. Birgit, hattest du so eine Situation schon mal?
Nee, so ganz direkt nicht. Also es kommt schon mal vor, aber weil wir halt auch, also in meinem Angebot, das muss ich vielleicht als Erklärung mal kurz dazu sagen, in meinem Angebot ist, also in der Ausbildung gibt es das Thema Feedback geben und mit Feedback umgehen als eigenes Thema. Das heißt, meine Teilnehmenden werden da auch so ein bisschen drauf getrimmt, wie man Feedback gibt und wie man halt damit umgeht. Und das hat zur Folge auch, weil ich selber sehr, sehr häufig frage, wie jemand in ein Modul reingeht, wie jemand aus einem Modul rauskommt, dass ich sehr, sehr kleinschrittig mitverfolgen kann, wo Probleme sind, so dass ich halt da auch die Möglichkeit habe, wenn dann jemand mal mir sagt, dass er irgendwas nicht verstanden hat oder dass er bei irgendeiner Umsetzung ein Problem hat, dass ich da nochmal drauf zurückgehen kann und fragen kann, wie du gerade schon gesagt hast, ne, was kann ich tun, damit wir besser weiterkommen. Aber das sind dann schon immer sehr, sehr konkrete Themen, die sehr eng umrissen sind. Und es ist nicht so, dass das Feedback erst am Ende des ganzen Programms kommt. Das ist vielleicht auch was, was ich da noch so mit reingeben würde, dass du, wenn du mit deinen Kunden zusammenarbeitest, dass du immer die Möglichkeit gibst, zwischendurch auch mal Rücksprache mit dir zu halten, Fragen zu stellen oder eben auch ja eine Rückmeldung zu geben, ob du etwas verstanden hast oder ob die Umsetzung dir leicht gefallen ist. Je häufiger du den Kunden mitgestalten lässt, desto mehr hat er das Gefühl, er gehört aktiv zu deinem Angebot dazu und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende so ein grottenschlechtes Feedback dabei rumkommt.
Ich habe übrigens noch einen Tipp an euch da draußen, an dich da draußen. Der ist nur umsetzbar, muss ich dazu sagen, wenn die Kritik nicht von Mensch zu Mensch kommt. Was ich da immer empfehlen würde, ist, wenn jetzt eine Kundin wirklich zu dir persönlich kommt im Vier-Augen-Gespräch oder noch schlimmer vor der Gruppe und dich da anfängt zu kritisieren, da würde ich immer versuchen, mich rauszunehmen und zu sagen, hey, lass uns da nochmal drüber sprechen. Ich muss das auch nochmal Revue passieren lassen. Ich muss da auch nochmal quasi das selbst einschätzen. Das finde ich auch immer voll fein. Was ich aber immer machen würde, wenn ich zum Beispiel Kritik per E-Mail bekomme oder per Instagram-Nachricht oder Brief, was auch immer ihr noch so bekommen könnt. Unser lieber Freund ChatGPT kann da nämlich auch super gut helfen, indem dem ChatGPT eben einfach eure Stichpunkte vorgebt, die ihr in eine Antwort reinhaben wollt und eben dazu schreibt, hey, das ist ein Feedback oder eine Antwort für eine Kritik, bitte formuliere besonders sachlich und fachlich und nicht emotional, weil ich weiß, wenn man selbst dann auf eine Kritik antwortet, flutscht einem das schnell so in die Phrasen, in die Formulierungen rein, dass man so ein bisschen gegenschießt oder ein bisschen verteidigen sich will. Da kann man super gut mit ChatGPT arbeiten und einfach sagen, hey, hier sind meine Stichpunkte, formuliere mir das bitte als sachliche, konstruktive Antwort ohne Emotionen und dann kommt da auch immer was Gutes bei rum. Das würde ich immer empfehlen, bevor man dann jetzt eben irgendwas schreibt und sich da eben verdüdelt und irgendwie was schreibt, was man hinterher später bereut.
Das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Coole Idee. Man wird ja dann zumindest merken, an welchen Stellen der wieder zu generisch ist und irgendwas Allgemeines sagt und bekommt dann aber super Impulse, wie man das dann auf sich selbst ummodeln kann.
Richtig, richtig.
Und es ist auch so ein bisschen das Gleiche wie Zeit spielen lassen. Weil wahrscheinlich durch so eine sachliche Antwort von einem Computer, von dem man weiß, dass der keine Gefühle hat, das ist so ein bisschen wie, kennst du das, wenn man sich furchtbar aufregt und sein Partner erzählt, dass man sich über irgendwen total aufgeregt hat und dein Gegenüber steht da und sagt, ja, aber der hat das doch nur so und so gemeint. Und du fühlst dich dann so, okay. Also du merkst dann so richtig, wie dieses Gefühl, was dich vorher auf 180 gebracht hat, so Stück für Stück aus deinem Körper weicht, weil du auf einmal denkst so, okay, total absurd, was ich mir da gerade gedacht habe. Also geht natürlich nur für die Fälle, wo man so, ja, wo man sich richtig gehend angetriggert fühlt.
Ja, da feiere ich so Leute, die, das sind immer die besten Freunde, die sowas machen, wo man sich über irgendjemand auskotzt. Meistens beschreibt man die Situation gar nicht richtig, weil man gar keinen Bock hat, ins Detail zu gehen. Aber die Freunde sind einfach da und denken, ja, du hast recht. Ja, wie kann die Petra das nur machen? Dann fühlt man sich gleich viel ernster.
Ja, und je nachdem kann es dir sogar passieren, dass man dann noch zusammen rumwettert und dann wird das Problem am Ende noch viel größer, als es vorher war. Ja, mega. Ja, was können wir noch? Wir können noch erzählen. Ein Thema haben wir im Vorgespräch eben kurz angesprochen. Der Umgang mit Menschen, die uns weder folgen, noch auf die wir so richtig Bock haben und die uns selber eigentlich nur ihren eigenen Kram verkaufen wollen. Stichwort Kaltakquise-Larrys. Da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich, Sarah.
Ja, also ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem nicht irgend so eine Nachricht reinflattert im Sinne von, hey, ich bin auf dein Profil gestoßen oder dein Profil wurde mir vorgeschlagen und ich finde deinen Content echt toll. Man merkt, du bist mit Herzblut dabei. Darf ich dir ein paar Tipps geben? Oder gewinnst du denn schon Kunden durch XYZ? Oder was auch immer die dann von einem wollen. Ich bin da tatsächlich einfach einer der Menschen, die gehen mir total an den vier Buchstaben vorbei und das Einzige, was ich mache, ist die sofort blockieren. Ich antworte da nicht drauf, ich lösche die nicht, das ist mir alles zu umständlich, ich blockiere die einfach und dann sind sie weg und lassen mich für immer in Ruhe. Das ist meine Coping-Technik, blockieren und dann habe ich meine Ruhe. Ja, wie machst du das, Birgit?
Grundsätzlich genauso. Und manchmal, wenn es besonders lustig ist, also es ist ja eigentlich, ist es meistens ja nur lustig, dann mache ich mir einen Screenshot und dann teile ich das auch schon mal, weil ich einfach auch immer denke, es gibt ja viele, die irgendwie noch komplett neu bei Instagram sind. Und denen tut das vielleicht ganz gut, wenn sie sehen, dass sie nicht die einzigen sind, die solche Nachrichten bekommen. Und manche, die komplett neu sind, die haben das noch gar nicht auf dem Schirm, was das für ein Müll ist. Und also denken vielleicht wirklich, oh, der ist aber toll, der bietet mir was an. Und ich finde, da kann man nicht früh genug drauf aufmerksam machen.
Muss ich dazu sagen, es war bei mir am Anfang auch so, wo ich ganz neu selbstständig war. Dann, das war aber vor allem auf LinkedIn so, das war auf Instagram bei mir gar nicht so schlimm. Auf LinkedIn kamen dann immer so Nachrichten à la: Hallo Sarah, ich habe gesehen, du machst auch XYZ. Hast du denn aktuell noch Kapazitäten? Und dann denkt man natürlich: Oh, guck mal, der hat Interesse. Ja, ich habe noch Kapazitäten. Und sobald man das dann zurückschreibt, kommt dann: Ja, also wenn du noch Kapazitäten hast, dann läuft ja irgendwas bei dir in der Kundengewinnung nicht richtig. Deswegen würde ich dir gerne mein Angebot anbieten, hier mein Coaching, meine Beratung, was auch immer. Lass uns doch mal, und ich hasse diesen Ausdruck, ich hasse das, lass uns doch mal auf einen virtuellen Kaffee treffen. Ja.
Richtig eklig.
Ja. Oh Mann. Wir merken, wir schweifen gerade schon wieder ein bisschen vom Thema ab. Und ich glaube, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass wir die Folge zum Ende kommen lassen sollten, weil wir sonst irgendwann ins Blabla reinkommen und du uns wahrscheinlich 3 Stunden beim Kaffeeklatsch zuhören, beim virtuellen Kaffee zuhören, wenn
An
wir
der
Kaffee
Stelle
hier
möchte ich
hätten.
aber noch eine Sache sagen, und zwar, dass wenn das Thema für dich spannend ist, also wenn du speziell in der Kommunikation als Unternehmerin, Unternehmer noch ein bisschen Nachhilfe haben möchtest, dann möchte ich dir wirklich unseren Marketingkurs, der irgendwann dieses Jahr noch erscheint, nochmal wärmstens empfehlen, weil wir da auf dieses Thema auch nochmal ganz speziell eingehen werden und überhaupt, was Verkaufsstrategien angeht und so, haben wir da auch ganz, ganz viele tolle Überraschungen im Petto, Sarah. Ich glaube, da verrate ich nicht zu viel. Du findest unter dieser Folge in den Shownotes den Link für die Warteliste. Und ich fände es gut, wenn du dich eintragen würdest.
Ich fände es auch gut und das solltest du auch definitiv tun. Mittlerweile stehen schon über 50 Leute auf der Warteliste. Da freuen wir uns total drüber. Und ich will nicht zu viel sagen, aber Birgit und ich sind gerade schon ganz, ganz, ganz fleißig an der Content-Produktion oder an der Produktion der Inhalte. Und das wird auf jeden Fall richtig, richtig, richtig cool.
So, dann würde ich sagen, entlassen wir dich in den Feierabend. Mach dir noch einen schönen Nachmittag, morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Und wir hören uns dann in 2 Wochen.
Tschö.
Bis dann. Tschö.